Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Also, dass sich Schwarz und Rot nicht in jeder Hinsicht grün sind, das ist bekannt. Dennoch scheint es so, dass man sich am Riemen gerissen hat und doch relativ zügig den Koalitionsvertrag ausgehandelt. Den hat allein die CSU bisher abgesegnet. Die CDU wartet auf ihren kleinen Parteitag Ende des Monats und die SPD, die beginnt um Mitternacht mit dem Mitgliederentscheid. Wie sinnvoll es in dieser Situation ist, gefasste Beschlüsse in Zweifel zu ziehen, hat unsere Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuter untersucht.
Ab dem morgigen Dienstag haben die SPD-Mitglieder das Wort. Soll die SPD den mit CDU-CSU ausgehandelten Koalitionsvertrag abschließen, lautet die Frage, über die die 358.322 zu einem Stichtag im März Registrierten antworten können. Möglich ist nur ein Ja oder Nein. Die Genossen können noch ein wenig überlegen. Die Abstimmung läuft 15 Tage lang bis zum 29. April, kurz vor Mitternacht. Bis dahin bemüht sich die Partei zu informieren, in zahlreichen Online-Veranstaltungen mit der Parteispitze, in regionalen Foren und in zwei zentralen Treffen, zuerst heute Abend in Hannover. Führende Sozialdemokraten werben für die Zustimmung. Der Vorsitzende des konservativen Seeheimer Kreises, Dirk Wiese, spricht von einem gut verhandelten Vertrag. Der Rheinischen Post sagte er, trotz des schlechten Wahlergebnisses spiegelten sich darin viele Forderungen der Partei wider. Auch der Berliner Co-Landesvorsitzende Martin Hiegel betont:
Ein Koalitionsvertrag ist ja immer auch ein Kompromiss und oft finden sich beide Koalitionspartner in dem Vertrag wieder. Und ich glaube, darum ist es auch ein guter Grund, diesem Vertrag durchaus auch zuzustimmen, aus sozialdemokratischer Sicht.
Im RBB zählt er auf, was für ihn aus Sicht der SPD auf der Habenseite steht.
Was wir auch verabredet haben, ist, dass gerade im Bereich Migration und Integration auch eine Stärkung der Kommunen stattfinden soll. Das Thema Integration hat auch ein grob breites Kapitel im Koalitionsvertrag. Wir haben auch drin verabredet, dass wir insbesondere für Städte wichtig das Thema Mietpreisbremse weiterhin verlängern, was, glaube ich, viele Menschen auch in großen Städten beruhigt. Das war eines der zentralen Themen der SPD. Wir haben uns auch klar darauf verabredet, dass wir das Deutschlandticket behalten, dass das Rentenniveau stabilisiert werden soll.
Georg Mayer, SPD-Landeschef in Thüringen, sieht auch bittere Pillen in der Vereinbarung, vor allem bei Migration und Sozialem. Aber er verweist auch auf die geopolitischen Herausforderungen und er warnt im Handelsblatt vor einer Ablehnung. Wörtlich, ein Scheitern mag man sich nicht vorstellen angesichts der Umfragewerte der AfD. Andere dagegen werben für eben diese Ablehnung. Mehrere Juso-Landesverbände hatten sich schon gegen die Koalition mit diesem Vertrag ausgesprochen. Heute folgte der Bundesvorsitzende Philipp Thörmer. Für Diskussionen in der möglichen neuen Koalition sorgen nach wie vor die Interviewaussagen von Friedrich Merz zu Mindestlohn. Gegenüber Bild.de hatte der voraussichtlich neue Kanzler auf die Frage nach den von der SPD gewünschten 15 Euro gesagt:
Wir haben verabredet, dass wir davon ausgehen, dass die Mindestlohnkommission in diese Richtung denkt. Es wird keinen gesetzlichen Automatismus geben. Der Mindestlohn kann bei dieser Höhe zum 01.01.2026 oder 2027 liegen.
Tatsächlich sieht der Vertragsentwurf vor, dass die Kommission entscheidet. Allerdings sieht deren Geschäftsordnung vor, dass sie dabei eine Richtlinie berücksichtigt, die 60% des Bruttomindestlohns empfiehlt. Die Parteilinke Wiebke Esther zeigt sich deshalb im Deutschlandfunk überzeugt, dass 15 Euro kommen und ist erbost über die Kommunikation.
Und die andere Ebene ist, warum Friedrich Merz so unvollständig und mit so einem Anschein erweckend ein Bild-Zeitungsinterview geben muss, kurz bevor das Mitgliedervotum der SPD beginnt, bevor die CDU auf den Parteitag zugestimmt hat. Und warum er sich provozieren lässt oder warum er selber provozieren will, das ist die Frage. Er muss sich in meinen Augen zukünftig besser im Griff haben.
Andere mahnen zur Zurückhaltung. Wie immer die Genossen abstimmen, am 30. April soll das Ergebnis verkündet werden. Wenn ein Fünftel der Mitglieder teilnimmt, ist das Ergebnis für die Partei bindend.
Soweit Gudula Geuter, jetzt aber aus unserem Hauptstadtstudio und entschuldige, dass ich dir da eben ins Wort gefallen bin. Wie gehört, viel Kritik am Ende dieses Koalitionsvertrages äußern die Jusos und unter anderem der Landesverband Bayern empfiehlt die Ablehnung. Jetzt dürfen die 7.500 Mitglieder dieses Landesverbandes sich nicht anmaßen, allein zu entscheiden zu sein, aber ein solches Votum hat durchaus Signalwirkung. Das weiß auch Benedikt Lange, der gerade am Wochenende als Landesvorsitzender wiedergewählt wurde. Hallo, Herr Lang.
Hallo, grüß Sie, schönen Abend.
Bürgergeld, Arbeitszeiten, Migration, das sind drei Punkte, auf die sich Ihre Kritik bezieht. Man kann nachlesen, worauf sich das im Einzelnen gründet. Aber können Sie auch so etwas wie eine große Linie, wie einen Geist des Koalitionsvertrages feststellen, der Ihren Widerspruch hervorruft?
Wir haben am Wochenende ausführlich dazu diskutiert und haben uns den Vertrag auch genau angeschaut. Jetzt ist es natürlich so, dass gute Dinge drinstehen. Jetzt ist es aber auch so, da wurden auch gerade schon viele Sachen genannt, die für uns als SPD-Mitglieder, aber eben auch vor allem für uns als Jusos gar nicht gehen. Insgesamt muss man aber nicht einzelne Spiegelstriche gegeneinander abwägen, sondern eben genau die von Ihnen angesprochene Gesamtabwägung treffen. Wir haben in den letzten Jahren als Gesellschaft einen enormen Rechtsruck erlebt. Und ich glaube, dass dieser Rechtsruck, oder wir als Jusos glauben, dass dieser Rechtsruck vor allem darin begründet ist, dass es enorm ungerecht zugeht in unserem Land. Wenn man sich anschaut, dass zwei Familien in Deutschland so viel besitzen wie die andere Hälfte der Bevölkerung, dann stellt man fest, die Ungerechtigkeitsgefühle sind berechtigt. Und gerade in dem Punkt fehlt zum Beispiel komplett eine Vermögens- und Erbschaftssteuer. Und auch die Entlastungen für die kleineren und mittleren Einkommen sind nur nebulöse Ankündigungen. Und da kommt bei uns eben der Eindruck auf, statt die in den Blick zu nehmen, die wirklich was beitragen könnten zur Gerechtigkeit, schaut man nach unten, schaut auf Geflüchtete und auf das BürgerInnengeld. Und ich glaube, genau dieser Politikentwurf wird nicht geeignet sein, diesen riesigen Block an Rechtsextremen und Nazis im Parlament wieder klein zu machen. Und das ist die entscheidende Frage, die wir bewerten müssen, wenn es jetzt um diese Mitgliederentscheid geht.
Stichwort Gerechtigkeit. Fühlen Sie sich auch als die jüngere Generation vernachlässigt?
Ich glaube, die Konfliktlinie in unserer Gesellschaft verläuft nicht zwischen Jung und Alt, sondern die verläuft zwischen denen, die super viel Geld haben und nicht darauf angewiesen sind, arbeiten zu gehen, weil sie nur von Profiten aus Aktienpaketen und Ähnlichem leben, und denen, die jeden Tag den Laden am Laufen halten, fleißig sind oder vielleicht gerade ihren Arbeitsplatz verloren haben und auf der Suche nach einem neuen Job sind. Insofern bin ich kein Fan von gegeneinander Ausspielen von Jungen und Alten, sondern glaube, der Konflikt verläuft zwischen Arm und Reich.
Tatsache ist aber auch, die Koalition wird trotz Sondervermögen und Lockerung der Schuldenbremse sparen müssen, und das wird immer jemandem wehtun. Ist es da nicht die politische Pflicht, die Möglichkeiten offen zu benennen und dann dementsprechend auch zu handeln?
Was politisch möglich ist und was nicht, ist ja immer auch die Frage dessen, was Leute als möglich darstellen oder nicht. Für uns als Jusos ist es durchaus im Rahmen des Möglichen diejenigen, und da reden wir ja nicht über die, die jetzt eine Wohnung vermieten oder die irgendwie selbstständig sind und mit ihrem Unternehmen Geld verdient haben, sondern reden wir wirklich über die Superreichen, stärker in die Verantwortung zu nehmen. Ich verstehe nicht, warum das nicht im Bereich des Möglichen sein sollte. Es wird in der Politik oft über Alternativlosigkeit diskutiert, aber da, glaube ich, lohnt es sich doch genauer hinzuschauen. Es gibt einige wenige, die sehr, sehr viel Vermögen haben, die durchaus was zur Finanzierung beitragen könnten. Gespart werden soll vor allem immer bei denjenigen, die eh schon nicht so viel haben. Und da sagen wir als Jusos, da machen wir nicht mit.
Beeindruckt Sie der Vorwurf so gar nicht? Sie setzen die Zukunft des Landes aufs Spiel, weil noch eine vorgezogene Neuwahl und eine weitere Stärkung der AfD ist ja nicht im Interesse von Jusos und SPD.
Die Frage ist doch, was verhindert die Stärkung der AfD? Und ich hatte das vorhin schon ausgeführt, aus Sicht der Jusos sind es Gerechtigkeitsfragen, die dafür verantwortlich sind. Ich glaube, auch die gesellschaftliche Stimmung gegenüber Geflüchteten ist ja nicht nur ein Resultat dessen, was Menschen in ihrem Alltag erleben, sondern vor allem auch dessen, wie über diese Menschen, die zu uns fliehen oder die zu uns kommen, gesprochen wird. Und ich glaube, dass der Koalitionsvertrag auch im Bereich Asyl und Migration einen Geist atmet, der eben diesen gesellschaftlichen Rechtsruck und der gesellschaftlichen Debatte, die nach rechts kippt, Vorschub leistet. Wir können mal ein konkretes Beispiel rausnehmen. Ich habe mir das in den Programmatiken mal angeschaut. Die Aussetzung des Familiennachzugs war vor einigen Jahren ausschließlich bei der AfD zu lösen. Und es ist bei der AfD im Programm zu lesen und hat sich dann Stück für Stück jetzt in die Mitte der Gesellschaft irgendwie vorgegraben. Ich glaube nicht, dass wir die AfD effektiv schwächen, indem wir de facto Positionen, die ursprünglich von der AfD kommen, übernehmen. Eine rechte Politik wird man nicht dadurch kleiner machen, dass man die Forderungen der Rechten und Rechtsextremen übernimmt, sondern indem man da klare Kante setzt und eben den Fokus auf die Verteilungsfrage und auf die Frage von Gerechtigkeit in diesem Land legt, weil ganz viel von der Unzufriedenheit von den Bürgerinnen und Bürgern ist ja nachvollziehbar. Es wird aber kein Job mehr da sein und niemand wird einen höheren Lohn bekommen, wenn wir Geflüchtete, die an der Grenze Asyl sagen, zurückweisen. Und deshalb werden sich auch, das wird sich das Empfinden der Menschen durch diese Migrationspolitik nicht verändern.
Sie wollen, dass der Koalitionsvertrag nachverhandelt wird, aber jetzt mal im Ernst, hat die SPD nicht schon alles herausgeholt, was geht, und wie hoch wollen Sie die Erwartungen noch schrauben?
Naja, also wir haben ja auch während den Verhandlungen bereits darauf hingewiesen, was aus unserer Sicht zentrale Punkte sind. Insofern dürfte die Kritik der Jusos jetzt auch niemanden überraschen. Und wenn Sie davon sprechen, dass es ja eine Vereinbarung gibt, das wurde ja auch in dem Einspieler gerade eben deutlich, Auch Friedrich Merz scheint ja. Nee, genau, aber trotzdem, auch Friedrich Merz scheint ja noch Gesprächsbedarf zu haben, wenn er jetzt zum Beispiel beim Mindestlohn wieder ein Fragezeichen dran macht und auch die Entlastung für mittlere und niedrige Einkommen wieder in Frage stellt. Deswegen glaube ich schon, dass man sich da durchaus nochmal zusammensetzen kann. Ich glaube, es geht eben nicht, dass man nur einzelne Spiegelstriche aufruft und sagt, da hat die SPD gewonnen, da hat die Union gewonnen. Die Politik, die wir machen, hat doch ganz konkrete Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Und da geht es auch nicht darum, wer sich wo durchsetzt oder nicht, sondern da geht es einfach um die Debatte, was ist für die Menschen in diesem Land die richtige Antwort. Und da ist aus unserer Sicht einfach Nachholbedarf.
Am 30. April wissen wir mehr. Bis dahin läuft der Mitgliederentscheid der SPD über den ausgehandelten Koalitionsvertrag. Und Benedikt Lang von den Bayerischen Jusos ist mit diesem Vorschlag, mit diesem Vertragsentwurf nicht einverstanden. Herr Lang, herzlichen Dank.
Ich sage vielen Dank und wünsche einen schönen Abend.
Gleichfalls.